Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Heute mit Silke Hane. Eben noch die Schülerproteste in Berlin im Programm gehört und schon geht's weiter mit der Zukunft der Mobilität in Städten. Zum einen geht's hier heute um den Fahrdienstvermittler Lyft, der an der New Yorker Technologiebörse Nasdaq seinen Börsengang für heute plant. Aber auch geht es um ein deutsches Unternehmen, Mennekes aus dem Sauerland, Erfinder eines Standardsteckers für Elektroautos. Außerdem informieren wir Sie, wie es angesichts gesenkter Konjunkturprognosen auf dem deutschen Arbeitsmarkt aussieht. Als erstes aber schalten wir live nach Frankfurt, schauen auf die Börse heute mit unserer Reporterin Claudia Werle. Frau Werle, heute wieder großpolitische Lage. Das Londoner Unterhaus stimmt am Nachmittag über das Austrittsabkommen mit der EU ab. In Peking, da sind die US-chinesischen Handelsgespräche weitergegangen. Wovon lassen sich die Anleger heute inspirieren?
Wenn wir nur auf die DAX-Tafel schauen, muss man sagen, die Optimisten haben zu Wochenschluss hier an der Börse das Zepter übernommen. Aber vieles ist ja noch nicht in trockenen Tüchern, dass es zu einem ungeordneten Brexit kommen kann. Das ist ja immer noch im Bereich des Möglichen. Und was die Handelsstreitigkeiten mit China betrifft, ja, beide Seiten brauchen ein Ergebnis. Beide geben sich optimistisch, um auch die entsprechenden Signale ins eigene Lager senden zu können. Aber wie die Vereinbarungen am Ende aussehen werden, das muss man erst einmal sehen. Der DAX jedenfalls fast 1% im Plus. Er steigt auf 11.521 Punkte.
Am Sonntag sind in der Türkei Kommunalwahlen und vorab sehen wir am Devisen- und am dortigen Aktienmarkt starke Schwankungen.
Das verwundert wenig, wenn wir sehen, wie es um die Türkei wirtschaftlich gesehen momentan bestellt ist. Das Land steckt in einer Rezession, die türkische Lira im freien Fall, die Inflation galoppiert davon. Ich habe kurz vor dieser Sendung mit Janis Hübner von der Deka Bank gesprochen. Er beobachtet die Schwellenländer seit vielen, vielen Jahren. Und von ihm wollte ich zunächst wissen, wie konnte es denn so weit kommen? Und hier seine Antwort.
Es sind im Grunde immer noch die Probleme, mit denen die türkische Wirtschaft letztes Jahr schon zu kämpfen hatte. Vertrauensverlust insbesondere in die Wirtschaftspolitik, die zu einer Flucht aus der Lira im letzten Jahr geführt hat. Dieser Absturz der Lira wiederum zu einer massiven Verschlechterung der Schuldensituation für viele Unternehmen, die sich in US-Dollar verschuldet hatten. Und das muss abgearbeitet werden. Die Wirtschaft befindet sich seit 2 Quartalen jetzt in einer Rezession, muss da langsam rauskommen, aber die Wirtschaft jetzt durch stimulierende Maßnahmen massiv zu befeuern, würde Probleme auf der anderen Seite dann aufwerfen. Insofern ist auch Geduld bei der Wirtschaftspolitik notwendig und da müssen wir sehen, ob die auch ausreichend vorhanden ist.
Präsident Erdogan hat eine Schlüsselrolle inne. Ihm geht es um Machterhalt. Er will aber ganz vorne auch mitspielen in der Weltpolitik. Was macht er falsch?
Also aus Sicht der Finanzmärkte hat er die Wirtschaft über Jahre zu stark angetrieben. Dieses hohe Wirtschaftswachstum in der Türkei war begleitet von einem massiven Aufbau von Auslandsverschuldung. Die zweite Sache, die ihm vorgehalten wird, zu Recht, ist, dass er versucht hat, massiven Einfluss auf die Zentralbankpolitik zu nehmen. Und dieses fehlende Vertrauen, dass die Türkei eine unabhängige Notenbank hat, das war etwas, was der türkischen Lira und der ganzen Wirtschaft im vergangenen Jahr massiv geschadet hat. Und dieses Misstrauen, das kommt auch heute wieder hoch.
Hat die Türkei eine Chance, aus der Misere rauszukommen?
Eine Chance hat sie auf jeden Fall. Es liegt vor allem bei der Politik, das Vertrauen an den Märkten wieder zu gewinnen, indem sie anerkennt, dass sie auf diesem Weg, den sie die letzten Jahre gegangen ist, also Schritte gegen die Zentralbank, eine überhitzte Wirtschaft, dass das nicht der Weg ist, den man in der Zukunft gehen möchte. Dazu müsste es ein klares Bekenntnis geben. Das fehlt bislang. Möglicherweise gibt dann die Zeit nach den Kommunalwahlen am Sonntag Möglichkeit, hier nochmal einen Neustart zu machen. Aber man muss skeptisch sein.
Wenn wir den Blick weiten, vor nicht allzu langer Zeit glaubte man, dass die Krise in der Türkei auf andere Schwellenländer überschwappen könnte. Ist das immer noch der Fall?
Diese Häufung an wirtschaftspolitischen Fehlern, wie wir es in der Türkei gesehen haben, das sehen wir so in anderen Schwellenländern nicht. Insofern ist die Ansteckung auch überschaubar. Nichtsdestotrotz, die Türkei ist ein großer Markt, gerade im Anleihebereich. Und wenn es da turbulent wird, dann lastet das immer auf der Stimmung.
Für Schwellenländer ist wichtig, wie es um die Zinspolitik in den USA bestellt ist, denn viele Länder sind hochverschuldet in US-Dollar. Weitere Zinserhöhungen in den USA sind vorerst vom Tisch. Eine Entlastung für Schwellenländer?
Das ist für die Schwellenländer auf jeden Fall eine große Entlastung. Problem ist nur, diese geldpolitische Kehrtwende fand statt vor dem Hintergrund steigender Sorgen der US-Notenbank um die Weltwirtschaft. Und diese Sorgen um die Weltwirtschaft, die treten halt vor diesem Hintergrund auch stärker hervor, weil wenn die Notenbank, die US-Notenbank besorgt ist, dann gehen die Märkte davon aus, dass es auch Grund zur Sorge gibt.
Sagt Janis Hübner von der Deka Bank. Und noch ein kurzer Blick auf die türkische Lira. Im Vergleich zum Dollar gibt sie heute über 1% nach.
Claudia Wähler, dann schauen wir jetzt noch auf DAX-Aktien. Großer Verlierer heute Wirecard. Die öffentliche Schlacht mit der Zeitung Financial Times geht weiter.
Ja, es wird einfach darüber spekuliert, dass ein Teil des Geschäfts von Wirecard in Asien auf Scheinumsätzen mit zweifelhaften Partnerfirmen beruhe. Wirecard weist die Vorwürfe zurück, aber ich denke, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Die Aktien von Wirecard heute 6,5% im Minus. Und einen großen Verlierer gibt es noch, das ist die Deutsche Telekom. Die Papiere fast 5% im Minus, aber das muss man relativieren, weil die Papiere ex-Dividende gehandelt werden.
Der DAX ist trotzdem insgesamt im Plus. Wer sind die Gewinner?
ThyssenKrupp, da gibt es ein Plus von fast 3%. Das winkt ein Großauftrag aus Brasilien. Da geht es um den Bau von 4 Korvetten für die brasilianische Marine. Siemens möchte ich an dieser Stelle auch noch erwähnen. Da geht es um ein Bündnis von VW und Amazon. Siemens will diesem Bündnis beitreten. Ganz konkret, Siemens will oder soll mit dazu beitragen, Maschinen und Anlagen verschiedener Hersteller in den VW-Fabriken zu vernetzen. Dadurch sollen Abläufe besser gesteuert werden, die Fertigung soll effizienter werden, die Fabriken insgesamt produktiver werden. Siemens wird also dadurch so etwas wie ein technisches Rückgrat für den VW-Konzern. Ich denke mal, man kann das auch in einem größeren Zusammenhang sehen. Momentan ist so vieles im Umbruch. Momentan kooperieren ehemalige Konkurrenten miteinander, um besser gewappnet sein für die Herausforderungen der Zukunft, und die Autobranche ist da ganz vorne mit dabei. Ich denke mal, in diesem Bereich werden wir in nächster Zeit noch viel mehr Projekte sehen.
Für heute aber muss uns der abschließende Blick auf die Entwicklung beim Euro, den deutschen Staatsanleihen und dem Goldpreis reichen.
Der Euro gibt kurzzeitig nach, steht aktuell bei $1,1237. Die Umlaufrendite ist von -0,14 auf -0,13% gestiegen. Und die Feinunze Gold kostet aktuell $1,297,42.
Informationen von Claudia Wähler aus dem Börsenstudio in Frankfurt waren das. Das Wort Frühjahrsbelebung findet sich nicht im Duden, nicht im Brockhaus und auch nicht in Wikipedia. Es hat sich aber im Wortschatz eingebürgert als Beschreibung für das, was im Frühjahr am Arbeitsmarkt zu beobachten ist. Eine Belebung des Arbeitsmarktes, eben ein Rückgang der Arbeitslosigkeit zu beobachten, auch in diesem März trotz Konjunktursorgen. Wolfram Welzer mit Einzelheiten.
Die Konjunkturprognosen werden im Wochenrhythmus nach unten korrigiert. Doch der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, zeigt sich selten gut gelaunt. Was auch daran liegt, dass der dreiköpfige Vorstand der größten Bundesbehörde wieder vollständig ist.
Herzlich willkommen, Daniel. Zu dritt ist besser als zu zweit. Wir sind jünger geworden und weiblicher insgesamt. Das ist gut.
Neben dem 62-jährigen Detlef Scheele an der Spitze, also jetzt die 42-jährige Valerie Holzbohr und eben der 38-jährige Daniel Terzenbach, zuständig für die Betreuung der Arbeitsagenturen vor Ort und für das Thema Einwanderung. Hauptgrund für die gute Laune aber, die Frühjahrsbelebung am deutschen Arbeitsmarkt hat eingesetzt.
Im März waren 2.301.000 Menschen arbeitslos gemeldet. Gegenüber dem Februar ist diese Zahl der Arbeitslosen um 72.000 gesunken. Die Arbeitslosenquote lag im März bei 5,1%.
Zunehmend leistet auch der Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit einen Beitrag, so BA-Chef Scheele.
Dass die Arbeitslosigkeit in der Grundsicherung besser entwickelt hat als in der Arbeitslosenversicherung, ist bemerkenswert. Denn zum einen werden hier im SGB II Geflüchtete betreut. Zum anderen sind hier die meisten Langzeitarbeitslosen zu finden, für die der Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt meist nicht ohne Hürden verläuft.
Zwar hat auch das zur Bundesagentur gehörende Forschungsinstitut IAB Befürchtungen, der Abbau der Arbeitslosigkeit könne in den kommenden Monaten ins Stocken geraten. Aber dass wieder mehr Menschen arbeitslos werden könnten, das glaubt Scheele nicht, auch nicht mit Blick auf die Automobilbranche.
Wir haben ungefähr 8.000 konjunkturelle Kurzarbeiter zurzeit in der Automobilindustrie. Das ist kein besorgniserregender Wert.
Grund für den Optimismus in Nürnberg ist auch eine Veränderung in der Struktur des deutschen Arbeitsmarkts. Er ist weniger vom Wachstum abhängig als früher.
Das liegt daran, dass wir doch zu einem erheblichen Teil Beschäftigungswachstumseffekte in Branchen haben, die nicht wachstumsinduziert sind. Also Gesundheitsberufe, Pflege, Sozial- und Erziehungsberufe. Und wir sehen, dass Arbeitgeber Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter länger behalten, als sie müssten wegen der Konjunkturlage, weil sie nicht wissen, ob sie den gleichen Mitarbeiter oder einen gleich qualifizierten Mitarbeiter 3, 4, 5 Monate später auch wieder bekommen.
Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Jobs lag im Januar, neuere Zahlen liegen nicht vor, um 660.000 höher als ein Jahr zuvor. Und weil diese insgesamt über 33 Millionen Stellen auch immer wieder neu besetzt werden müssen, geht BA-Chef Scheele davon aus, dass Fachkräftemangel und Fachkräftezuwanderung ein zentrales Thema bleiben, auch während der Konjunkturdelle. Ein Job für den neuen Vorstandskollegen Daniel Terzenbach.
Wolfram Welzer berichtete aus Nürnberg. Deutschlands Schuldenberg ist im vergangenen Jahr wieder ein Stück kleiner geworden. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsnachrichten mit Birgit Becker.
Wie die Bundesbank mitteilte, haben sich die Staatsschulden im vergangenen Jahr um 52 Milliarden Euro reduziert. Bei gut 2 Billionen Euro liegen sie noch. Die Schuldenquote, also das Verhältnis der Schulden zur gesamten Wirtschaftsleistung, habe sich auf 60,9% reduziert und liegt damit knapp über der europäischen Schuldenobergrenze von 60% des BIP. Die Regierungskoalition hat sich darauf verständigt, den Exportstopp für Rüstungsgüter nach Saudi-Arabien um 6 Monate zu verlängern. Grüne und Linke übten Kritik an dem Beschluss. Der Rüstungsexperte der Stiftung Wissenschaft und Politik, Markus Keim, begrüßte aber die Einigung im Grundsatz für wenig praktikabel, hielt er aber die Auflage, dass Rüstungsgüter mit deutscher Beteiligung auch weiterhin nicht im Jemenkrieg eingesetzt werden dürfen.
Das halte ich für sehr unrealistisch. Wird die politische Verantwortung für die Nutzung von Rüstungsgütern auf Dritte verlagert, nämlich eher auf Franzosen und die Briten. Sie sollen eben auf Saudi-Arabien einwirken und Saudi-Arabien soll eine Art Selbstverpflichtung abgeben. So scheint mir die Erwartung zu sein und beides scheint mir nicht realistisch.
Betroffen vom Exportstopp ist die Peenewerft Wolgast in Mecklenburg-Vorpommern. Deren Patrouillenboote sollen einer Zusage der Bundesregierung zufolge trotz Stopp gebaut, aber nicht an Saudi-Arabien geliefert werden. Die sozialdemokratische Ministerpräsidentin Schwesig fordert nun schnelle Gespräche zwischen Werftleitung und Bundesregierung. Die USA geben sich in den Verhandlungen mit China über eine Lösung des Handelsstreits optimistisch. US-Finanzminister Steven Mnuchin erklärte per Twitter, der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer und er hätten so wörtlich konstruktive Gespräche in Peking geführt. Die Verhandlungen in Washington sollen in der kommenden Woche weitergeführt werden. Die TV-Firma von Günter Jauch ist vom US-Finanzinvestor KKR gekauft worden. Jauch bleibe als Moderator und als Berater. In der Medienbranche ist KKR in der Langfassung Colbert Kravis Roberts als ehemaliger Eigentümer von ProSiebenSat.1 bekannt.
Birgit Becker mit Nachrichten aus der Wirtschaft. Von A nach B kommen, das wird in deutschen Großstädten häufig zur Geduldsprobe. Mit dem Auto steht man im Stau, der ÖPNV kommt vielerorts an seine Grenzen. Mit dem Rad kann man sich zwar irgendwie durchmanövrieren, muss aber Acht geben auf abbiegende Autos und Lkw. Die Debatten über hohe Stickoxidbelastungen in der Luft und den Klimawandel tragen ihr Übriges dazu bei, dass Kommunen, Unternehmen und natürlich auch Bürger sich fragen, wie bewegen wir uns in Zukunft eigentlich in unseren Städten. Fahrdienstvermittler wie Uber oder Lyft aus den USA machen sich dazu ihre eigenen Gedanken. Ihre Idee, Autofahrer nehmen mit ihren Privatwagen andere mit, die dann auf das eigene Auto verzichten. In den USA geht der Plan nicht auf, da sind solche Dienste Standard. Aber Anleger an der Börse glauben trotzdem an das Geschäftsmodell. Lyft geht heute an die Technologiebörse Nasdaq. Kai Clement.
Der eine ist ganz klar, der Platzhirsch vermittelt Fahrdienste bereits weltweit, von Argentinien über Deutschland bis nach Tansania. Das ist Uber. Der kleinere Konkurrent namens Lyft ist bislang nur in den USA und Kanada aktiv, hat aber das Wettrennen um den Börsengang gewonnen. Heute soll es an der Nasdaq losgehen. Mehr als 30 Millionen Aktien gibt Lyft auf den Markt und das Interesse ist so groß, dass es sich der Fahrdienstvermittler mit dem markant rosafarbenen Schriftzug kurz vor dem Börsengang leisten konnte, den Aktienpreis anzuheben. Von zunächst 62 bis 68 auf nun eine Spanne von 70 bis 72 Dollar. Lyft liefert sich mit Uber nicht nur einen Preiskampf um den nordamerikanischen Markt, auch der Wettstreit um den Weg zur Börse sei geradezu mörderisch gewesen, schreibt das Wall Street Journal. Fast schon erstaunlicherweise habe der Underdog all das überlebt. In Vorbereitung seines Börsengangs hat das Unternehmen auch erstmals Finanzzahlen vorgelegt. Die sehen ziemlich rot aus, denn demnach ist zwar der Umsatz vergangenes Jahr auf 2,2 Milliarden Dollar angestiegen und hat sich damit im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. Auch der Marktanteil ist deutlich gewachsen. Gleichzeitig aber ist auch der Verlust im selben Zeitraum gestiegen von 688 auf 911 Millionen Dollar. Zu den Risiken für Anleger gehören neben den Bilanzzahlen und dem heftigen Konkurrenzkampf auch die zunehmend scharfe und kritische Regulierung der Fahrdienstvermittler und die Frage, welches Unternehmen zuerst den Durchbruch bei selbstfahrenden Autos schaffen wird.
Kai Clement über US-Firmen, die Mobilität in Städten künftig anders organisieren wollen. Und darüber macht sich heute auch nochmal der Lenkungsausschuss der nationalen Plattform Zukunft der Mobilität Gedanken. Ein Regierungsgremium, deren Arbeitsgruppe zum Klimaschutz konnte sich Anfang der Woche nicht auf ein ausreichendes Maß einigen, wie der CO2-Ausstoß im Verkehr sinken kann, sodass Deutschland seine Verpflichtung dazu erfüllt. Auf so viel aber immerhin konnten sich die Experten einigen. Bis 2030 sollen bis zu 10 Millionen E-Autos auf deutschen Straßen fahren. Und damit die alle geladen werden können, braucht man natürlich eines, Stecker und Kabel. Die stellt Mennekes her, ein Unternehmen aus dem Sauerland. Klaus Lockschen hat es für unser Firmenporträt besucht.
Sucht man mit triefender Nase ein Tempo, will man meist nur irgendein Papiertaschentuch. Der Markenname ist längst Gattungsname geworden. Analoges zum Schnupfen gibt es auch beim Laden eines Elektroautos. Da ist es der Mennekes. Ein Stecker, der Anfang 2013 von der EU als europaweiter Standard festgeschrieben wurde, entwickelt in der kleinen Sauerlandgemeinde Kirchhundem.
Überall, wo ein Stecker und eine Steckdose vorkommt, versuchen wir uns da zu positionieren. Diese DNA, die wir da haben, die passt da eigentlich perfekt auf das Thema Ladesteckvorrichtung.
Sagt Christopher Mennekes, Juniorchef des Familienbetriebs in dritter Generation, zum jüngsten Geschäftsfeld des Unternehmens. Wie groß die Welt der elektrischen Industriesteckverbindungen auch jenseits der Ladestecker für Elektroautos ist, das eröffnet sich dem Besucher bereits am Empfang des Unternehmens, das langgestreckt und eingezwängt in einer Talmulde zwischen Bundesstraße und dem Flüsschen Hundem in der 12.000 Einwohnergemeinde liegt. Hunderte Varianten ausgestellt in Regalen und Vitrinen, vom kleinen Haushaltsstecker bis zum wuchtigen Klotz, Kupplungen, Verteilerboxen, alles quietschbunt. Auch im Chefbüro dienen die Fensterbänke als Präsentationsort.
1935 hat mein Großvater Alois Mennekes seinen Meisterbrief erhalten als Elektroinstallateur und hat begonnen, das Sauerland zu elektrifizieren hier in dieser Gegend.
Erzählt der 39-Jährige. Als Soldat eingezogen, kehrte der Opa bei Kriegsende in seine Heimat zurück und sah sich nach Arbeit um.
Er war immer schon ein Tüftler gewesen, suchte eben nach dem Krieg nach irgendeiner Möglichkeit, etwas zu produzieren. Und hat begonnen mit Waffeleisen, mit Stehlampen, die dann hier in der lokalen Schützenhalle montiert wurden. Also alles ziemlich wilde Zeiten.
2 Jahre später baute er ein Fabrikgebäude auf dem heutigen Werksgelände.
1948 gab es schon die erste Steckvorrichtung aus Alukokillenguss. Also da wurde schon gegossen und dann eben wurden Stecker montiert. Und das hat er dann tatsächlich auch umgesetzt und mit dem Thema Steckvorrichtung auf ein tolles Pferd gesetzt.
Mit der Fertigung ging es besonders nach der Umstellung auf Kunststoffgehäuse rasant bergauf. In den 1970er Jahren lag die Belegschaft schon bei 250 Personen, heute gut 1000. Mit dem Tod des Firmengründers im Jahr 1976 übernahm Sohn Walter und setzte im Kerngeschäft auf Drehstromsteckkomponenten. 15.000 Artikel gibt der Katalog her.
Das sind Stecker, die kommen in Häfen, in Industriebetrieben, in Minen, werden die zum Einsatz gebracht, verbinden in der Regel größere Maschinen, die in rauen Umgebungen letztendlich arbeiten müssen.
Auch die Internationalisierung gewann mächtig an Fahrt. Dank Standardisierung lassen sich die Stecker in vielen Ecken der Welt verwenden. So sind Tochtergesellschaften unter anderem in China, Russland und Indien aktiv. 55% des Umsatzes von 150 Millionen Euro werden im Ausland erzielt. Aber zurück zur Analogie von Tempo und Mennekes. Dass dieser Stecker europäischer Standard wurde, lag auch an einem Zufall. Als glühender FC Bayern-Fan lernte Walter Mennekes den damaligen VW-Chef und Bayern-Aufsichtsrat Martin Winterkorn im Stadion kennen und übergab ihm 2009 einen Prototyp seines Ladesteckers. Der war begeistert und sorgte für Publicity bis hinein ins Kanzleramt.
Das war dieser Steckerstrauß, den hatte mein Vater tatsächlich in der Kanzleramtssitzung dabei, bestehend aus den ganzen Haushaltssteckern, die wir in Europa alleine schon haben. Das war ein ziemlich großer Strauß. Ja, er hatte versucht, letztendlich mit diesem großen Steckerstrauß der Haushaltsstecker vor Augen zu führen, was passiert, wenn wir uns in Europa nicht einigen und was das dann für einen Kabelsalat im Auto dann bedeuten würde.
2013 hat sich die EU schließlich zwischen 3 Steckertypen für den zweiten, eben den Mennekes Typ 2, als Standard entschieden, forciert von deutscher Autobranche und Politik. Der liegt nun im Kofferraum eines jeden europäischen Elektroautos. Mitarbeiter Alexander Geb führt zur Produktionshalle. Davor große Silos mit Kunststoffgranulat, der Stoff, aus dem die meisten Gehäuse sind.
Gehen einmal außen lang. Das Granulat wird per Luftdruck in diese Kunststoffspritzmaschinen befördert und von da aus dann über Hitze und großen Druck in diese Form gebracht.
Diese Formen, das sind dutzende türkisgelbe Spritzgussmaschinen, jede fast garagengroß. Die stehen in Reih und Glied und arbeiten lautstark ihr Plansoll ab. In Sekundenabständen werden die gebackenen Schaltergehäuse ausgeworfen. Zweite Hauptkomponente eines Steckers ist Messing. Angeliefert wird es als Stangenware oder auf großen Rollen als Bandmaterial.
Das sind die anderen Bauteile vom Stecker, das ist die Kontaktteilfertigung. Alle Stecker haben Hülsen. Hier werden die im Prinzip gedreht, hinten werden die gestanzt.
Dann noch das Obergeschoss.
Oben haben wir dann nochmal die Sondermontage, wo Kombinationen und Verteiler per Hand gebaut werden.
Viel Handarbeit fließt auch in den E-Mobility-Bereich ein, besonders in den Ladesäulenbau. Der findet in einem Werk wenige Kilometer entfernt vom Firmenhauptsitz statt. Christopher Mennekes ist begeistert, dass der Umsatzanteil von Ladesystemen für E-Autos binnen weniger Jahre aus dem Stand auf satte 30% geklettert ist und ist sich sicher, dass dieses Segment, zumindest umgangssprachlich, nicht unter Strom geraten wird.
Klaus Lockschen mit unserem Firmenporträt. In unserer Wirtschaftspresseschau geht es um das zweite Urteil eines US-Gerichts gegen Monsanto wegen des glyphosathaltigen Unkrautvernichters Roundup. Der Leverkusener Bayer-Konzern hat die Risiken der Monsanto-Übernahme unterschätzt, so die Kommentatoren.
Das ganze Glyphosat-Desaster könnte Bayer bis zu 30 Milliarden Euro kosten, vermutet die Frankfurter Rundschau. Bayer-Chef Baumann hatte bei der Übernahme versichert, der Konzern werde sich an höchste ethische, ökologische und soziale Standards halten. Genau das hat er nicht getan. Der starre Blick auf Profite hat die Führung von Bayer blind gemacht. Manager anderer Unternehmen sollten sich den Glyphosat-Fall genau anschauen. Wer ethische, ökologische und soziale Aspekte seiner Geschäfte ausblendet, scheitert langfristig. Die Süddeutsche Zeitung hält fest, die Probleme sind mittlerweile so gewaltig, dass sich die Frage stellt, ob Baumann als Initiator der Fusion sie noch lösen kann. Statt den Mahnern, die auf die Schwachpunkte bei Monsanto verwiesen, vertraute er den Wissenschaftlern und ihrer Zusage, Glyphosat sei sicher. Statt das Imageproblem mit einem mehrschichtigen Konzept anzugehen, versuchte er es mit einer simplen Namensänderung. Und statt Bayer auf ein breiteres Fundament zu stellen, hat er den Sockel regelrecht durchlöchert. Womöglich hat Werner Baumann, der sich aufmachte, mit der Fusion sein Lebenswerk zu krönen, damit das Lebenswerk von Friedrich Bayer zerstört. Alles andere als glänzend sieht auch die Jahresbilanz der Deutschen Bahn aus. Kein Wunder, meint die Rheinzeitung aus Koblenz. Jahrelang wurde die Bahn kaputtgespart und auf einen falschen Börsenkurs getrimmt. Geld wurde aus der Infrastruktur genommen, die Zuwendungsmittel des Bundes nicht entsprechend aufgestockt. Außerdem besteht der Konzern aus einem irrwitzigen Geflecht an Zuständigkeiten vieler Vorstände. Das muss sich ändern. Viele Medien konzentrieren sich darauf, dass der Gewinn des Unternehmens um ein Drittel gesunken ist, notiert die Tageszeitung Taz aus Berlin. Dabei ist dieser Wert faktisch vollkommen irrelevant. Zum einen, weil sowohl das Schienennetz als auch der Regionalverkehr zum Großteil mit Steuermitteln finanziert werden, sodass ein Gewinn ohnehin nur auf dem Papier existiert. Zum anderen, weil es gar nicht die Aufgabe der Bahn sein sollte, Gewinn zu erwirtschaften. Als öffentliches Unternehmen sollte sie sich darauf konzentrieren, möglichst viele Menschen und Güter umweltfreundlich auf der Schiene von A nach B zu transportieren.
Das war unsere Wirtschaftspresseschau und die Sendung Wirtschaft am Mittag geht damit zu Ende. Nach den Nachrichten hören Sie hier ab 14.10 Uhr die Sendung Deutschland heute. Darin die Schülerproteste in Berlin mit Greta Thunberg. Nochmal ein Thema. Hier verabschiedet sich Silke Hane. Danke Ihnen ganz herzlich fürs Interesse an der Wirtschaft und noch einen angenehmen Tag und natürlich auch ein schönes Wochenende. Tschüss.